Das ist gut. Sei da gut ins neue Jahr. Ich auch. Bin im Elf ins Bett mit Oropax, hab schön durchgeschlafen. War Genuss für mich. Halleluja. Ja, das wird ein gutes Jahr. Amen. Warum? Weil Gott gut ist. Weil er mit uns ist, weil er für uns ist. Und ich habe vor 2 Tagen ein Wort vom Herrn empfangen für dieses Jahr und er hat zu mir gesagt, Thomas, fang an, größer zu denken. Thomas, fang an, größer zu denken. Und mir ist klar, nur weil Gott das jetzt so sagt und weil ich euch das so sage, fängt es nicht bei uns an. Sondern ich muss erstmal in meinem Herzen das Wort empfangen und eine Entscheidung treffen. Und sagen, okay, Herr, ich will größer denken. Deswegen denke ich aber noch lange nicht größer. Sondern das kommt durch Glauben. Und Glauben kommt durchs Hören des Wortes Gottes. Und wenn Gott sagt, fang an, größer zu denken, dann muss ich erstmal eine Entscheidung treffen, so wie du jetzt, und sagen, will ich oder will ich nicht? Nehme ich an oder nehme ich nicht an? Glaube ich oder glaube ich nicht? Denk, dass es gut ist oder denk, dass es nicht gut ist? Kann man endlos weitermachen. Und ich habe in meinem Herzen entschieden, Herr, du musst mir helfen. Ich kann nicht von mir aus größer denken. Ich sehe kleine Sachen, aber Gott sagt, denk größer. Amen. Und es beinhaltet bestimmt ganz viele Dinge, an die ich jetzt noch gar nicht denke. Und vor allem beinhaltet es Dinge, an die Gott denkt, die ich jetzt vielleicht noch gar nicht offenbart habe. Aber die kommen. Dann habe ich gespürt, dass ich keine Lust mehr so zum Beten habe. Und dann bin ich im Bett gelegen, habe ich gesagt, Herr, warum habe ich keine Lust mehr so zu beten? Tut mir so schwer gerade mit dem Beten. Und dann habe ich so einen Gedanke gekriegt. Vielleicht bete ich Dinge, die mir wichtig sind. Na, ich sage, Heiliger Geist, da musst du mir helfen beten. Da musst du mir die Sachen sagen, die du beten willst. Dann musst du mir sagen, wann ich beten soll. Dann musst du mir zeigen, wie ich beten soll. Dann macht's auch wieder Spaß. Alles, was von Gott ist, wird angegriffen. Aber ich weiß, ob ich angegriffen bin wegen mir oder weil ich das tue, was Gott will. Das ist ein Unterschied. Das eine ist mit, das andere ohne Salbung. Und dann war es das Dritte, was Gott zu mir gesagt hat. Und das ist ein Wort für euch als Gemeinde. Ihr müsst die Sünde loslassen. Ich spüre, wie der Herr eindringlich sagt, ihr müsst die Sünde loslassen. Es ist nicht Zeit mehr, mit der Sünde zu spielen. Der Herr kommt bald. Wir müssen uns vorbereiten. Die Braut muss sich reinigen. Lies Offenbarung. Die Braut muss gereinigt und geschmückt sein. Ohne Flecken und Runzeln. So. Und auch hier gilt genau dasselbe. Nur weil ich das dir jetzt sage, wirst du nicht aufhören zu sündigen. Richtig? Du musst eine Entscheidung treffen und sagen, ja, Herr, ich nehme das Wort an oder ich nehme es nicht an. Ich glaub's oder ich glaub's nicht. Ich will's oder ich will's nicht. Alles ist nur eine Entscheidung entfernt, richtig? Und ich glaube, dass Gott will, dass wir frei werden von der Sünde. Nicht, weil er der Spielverderber ist, sondern weil er weiß, Sünde zerstört unser Leben. Sünde ist so kurzfristig, so kurzzuckersüß. Kurzzuckersüß und dann kriegst du einen Zuckerschock. Dann wird's dir so dermaßen schlecht. Und die Verdammnis kommt wieder und die Türe für die Teufel sind wieder auf und sie klagen dich wieder an und sie ziehen dich wieder runter und sagen dir, was für ein großer Versager du bist, dass das alles schaffen nur du nicht. Die Sünde ist nichts, mit dem man spielen soll. Richtig? Und es geht nicht um Verdammnis. Es geht darum, dass ich glaube, dass Gott tolle Dinge für uns vorbereitet hat. Wir kommen nur in das Größere, wenn wir treu sind im. Ihr seid gut. Wer im Kleinen nicht treu ist, wenn ich dir 10 € ausleihe und du denkst, ja, der Thomas, der hat genug, komm, der wird schon nicht nach den 10 € fragen, dann ist es letztendlich geklaut. Und solche Situationen gibt uns Gott ständig, um unser Herz zu prüfen. Nicht, weil er die Prüfung braucht. Er weiß genau, was in unserem Herz ist. Sondern er zeigt uns, ob wir bereit sind, ehrlich zu sein und den Leuten das zurückzugeben, was ihnen gehört. Amen. Ich habe letzte Woche 2 Jacken verkauft, eine Lederjacke und eine Stoffjacke. Die Lederjacke war teurer als die Stoffjacke, logischerweise. Dann habe ich beide Pakete weggeschickt und habe sie vertauscht. Dann schreibt der, der die Lederjacke gekauft hat, hey, Sie haben mir eine Stoffjacke geschickt. Ich sage, ja, ja, klar, der will Kohle zurück und mich reinlegen. Schick mal Bilder, Alter. Ja, und dann schickt er Bilder und ich so, oh, nee, ey, oh, Mann. Kennt ihr das Spiel? Dann habe ich den anderen kontaktiert und es ging die ganze Woche hin und her. Aber ich habe in dem Moment gemerkt, wo er mir geschrieben hat und die Bilder geschickt hat, habe ich sofort zurückgeschrieben, hey, hör zu, ich guck, dass der andere die Lederjacke rausrückt, wenn nicht, zahle ich dir den vollen Kaufpreis zurück. Habe ich sofort geschrieben. Warum? Weil es Stimmen gibt, die dir sagen, ja, der hat das Geld PayPal per Freunde bezahlt, ist doch sein Problem. Nein, es ist nicht sein Problem, ich habe es vertauscht. Und du musst aufpassen auf dein Herzelein und sagen, Herzelein, halt die Schnauze, wir machen keine krummen Dinger. Amen. Immer wieder sind es solche Erziehungsmaßnahmen, die ich merke, die vom Geist kommen, wo er Situationen zulässt, wo du selber siehst, du schaust wie in einen Spiegel, sagt die Bibel, wo du siehst, was noch in deinem Herzen ist. Und wenn du merkst, oh, du hast Lust, dem den Mittelfinger zu schicken, dann brauchst du noch ganz viel Waschmaschine. Waschen, schleudern, spülen. Raus, anschauen, Fleck noch drin. Was kommt? Wer weiß es? Waschen, schleudern. Wir wollen gern aufgehängt werden, dass uns alle sehen. Oh, blütenreine Weste. Der Heilige Geist sagt, Fleckchen ist immer noch drin, muss raus. Nochmal waschen. Und so sind die Prozesse in unserem Leben. Und die sind gut. Nochmal. Willst du größer denken? Da musst du dein kleines Umfeld verlassen. Deine kleine heilige Bude, deine kleines heiliges Zimmer, wo du dich aufhältst. Und du musst sagen, Herr, lass mich über den Horizont schauen. Lass mich fliegen wie ein Adler. Lass mich von oben sehen, wie du siehst. Was passiert mit Deutschland? Sollen wir aufgeben mit Deutschland? Sollen wir sagen, es wird immer schlimmer, die Moslems übernehmen? Haben wir am Silvester gesehen? Die Politik sagt, nein, das sind keine Leute mit Migrationshintergrund, sind alles ganz nette junge Typen. Jeder weiß die Wahrheit und keiner darf sagen. Es wird ja immer schlimmer hier. Rein menschlich, oder? Sollen wir als Christen Angst zulassen, dass die uns bald alle verfolgen und was weiß ich? Nein, wir geben nicht auf. Heute ist der Tag des Heils. Ich möchte größer denken. Ich habe gesagt, Vater, zeig mir deine Vision für Deutschland. Ich möchte wieder Freude haben, für Deutschland zu beten. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich deine Vision habe. Weil ich mein Herz geöffnet habe für deine Vision. Ich möchte für meine Familie neu glauben. Ich möchte für meine Freunde, für meine Verwandte, für Arbeitskollegen, für Arbeitgeber neu glauben. Willst du für deine Firma neu glauben? Willst du eine größere Vision empfangen? Die Bibel nennt es die Pflöcke weiterstecken. Das ist, bevor du siehst. Bevor das Zelt steht, musst du die Pflöcke stecken. Aber du musst bereit sein, dein Herz, deine Vision, deine Wünsche alle auf den Altar zu legen. Und dann macht es wupp und dann verbrennt das Ganze. Da hast du erstmal gar nichts. Gott sagt immer, lass los, gib's mir. Er sagt dir aber nicht, was du dafür kriegst. Das wäre schön, das wäre einfach. Du gibst ihm einen Golf und kriegst einen Daimler. Das wäre ein super Deal, aber so läuft's im Reich Gottes nicht. Gott prüft dein Gehorsam und dein Herz, ob du bereit bist, loszulassen, obwohl du noch gar nichts Neues siehst. Richtig? Ich kenne Zeugnisse über Zeugnisse von Leuten, die ihr Auto verschenkt haben. Gott hat gesagt, verschenk dein Auto an den Missionar, an den Prediger, an die Familie. Haben sie gemacht. Waren sie ohne Auto. Manche wochenlang, manche monatelang, manche jahrelang. Es war ein Stress. Und dann haben sie ein neues Auto geschenkt bekommen. Um das vielfache Mehrwert, wie das, was sie hergegeben haben. Dann siehst du die Neid an der Gemeinde. Da sitzen sie.
Was? Der hat ein Auto schenken gegeben? Gott kann ja auch mal ein Auto schenken.
Den Preis dafür wollen sie nicht sehen. Den Preis wollen sie nicht zahlen. Den Gehorsam wollen sie nicht investieren. Sie wollen aber ernten wie der andere. Da wäre Gott ungerecht, wenn er beide belohnt. Den Ungehorsamen und den Gehorsamen, oder? Und vor allem wäre es kontraproduktiv für dein Herz. Wenn dein Herz nicht frei ist vom neuen Auto, und das ist nur ein Beispiel, wie soll Gott dir ein neues Auto schenken, wenn er weiß, es wird dein Herz einnehmen? Du willst nachts in der Garage schlafen, du willst dein Auto streicheln. Du putzt es mit der Zahnbürste, ich übertreibe jetzt mal. So Leute gibt's. Und ob das Schuhe sind, Auto und Kleid, ein Haus, mein Auto, mein Haus, mein Boot, ihr kennt's. Ist wurscht, egal wie es heißt. Sind wir bereit loszulassen? Du kannst das Neue, das Größere, die höhere Vision nur sehen, wenn du deine Vision loslässt. Und wenn du in dein Leben schaust, wenn du morgens aufstehst, ich will keine Hände sehen, keine Antworten jetzt, wenn du morgens aufwachst, was ist dein erster Gedanke? Was beschäftigt dich? Was beschäftigt dich eine Stunde, zwei Stunden, acht Stunden, 24 Stunden? Was beschäftigt dich? Was ist es? Was ist es? Nix, sagt einer. Ja, super. Dann hast du aber ein Problem in deinem Leben, wenn dich nichts beschäftigt. Mich beschäftigt viel. Mich beschäftigt viel. Mich beschäftigt die Gemeinde. Mich beschäftigt meine Familie. Mich beschäftigen die Verlorenen. Mich beschäftigt Deutschland. Mich beschäftigt es. Und vieles, vieles mehr. Das eine ist gut, das andere vielleicht nicht so gut, aber da muss man sortieren und sagen, ich sortiere aus. Oft bete ich, ganz oft heute Morgen auch, ich nehme jeden Gedanken unter den Gehorsam des Christus. Alles Denken, was sich erhöht gegen die Erkenntnis Gottes, jetzt unter meine Füße. Dann ist sofort Ruhe. Weil oft geht's vom Nachdenken in Sorgen. Ist nur ein Millimeter, mehr ist es nicht. Oft geht's vom Beurteilen ins Verurteilen in einem Millimeter. Richtig? Oft geht's vom drüber nachdenken ins ich werd's nicht mehr los, ein Millimeter. Müssen wir aufpassen. Ich habe eine Predigt, aber ich komme gerade nicht dazu. Ist mir auch egal. Ich sage, Heiliger Geist, mach du was Wichtiges für dieses Jahr. Wisst ihr, warum manche Christen nie in den Erfolg kommen in ihrem Leben? Nie irgendwie in einen grünen Bereich kommen, wo sie sich wohlfühlen? Weil sie immer mit sich selber und den Dingen, die ihnen wichtig sind, beschäftigt sind. Sie fragen nie den Herrn, Herr, was ist dir wichtig? Herr, was ist heute dran? Sie sind immer nur mit sich selber beschäftigt. Und das ist normal der Lauf dieser Welt. So sind alle da draußen. Aber wir sollen ja einen Unterschied machen und nicht so sein wie die da draußen, richtig? Und nur weil ich das heute predige, wirst du morgen nicht aufstehen und sagen, oh, heute ist alles toll. Eine Predigt ist nur ein Samen, der auf deinem Teller liegt. Ein Samen braucht drei Dinge. Wer weiß es noch? Erde. Erde ist dein Glauben. Was braucht er noch? Wasser. Wasser sind deine Gebete. Und was braucht er noch? Zeit. Richtig. Du darfst ihn nicht ausgraben. Diese drei Dinge brauchten Samen, um zu wachsen und groß zu werden. Und alles im Reich Gottes kommt in Samenform. Richtig? Es macht nicht plopp und dann sind die Bäume da, sondern der Baum muss wachsen. So ist es bei uns auch in unserem Leben, mit dem, was Gott mit uns vorhat, es muss wachsen. Und ich sehe, dass bei euch viel wächst. Ich sehe das. Ich sehe, dass euer Glaube stark wird. Schauen wir uns noch an wahrscheinlich. Immer wieder kommen wir an den Punkt, wo wir merken, irgendwie ist eine Traurigkeit da in unserem Leben, eine Frustration. Sind wir ehrlich? Das ist immer dann, wenn wir nicht mehr an der Spur sind. Wenn wir nicht mehr ganz da sind, wo wir hingehören. Die größte Gruppe von depressiven Leuten in Deutschland sind wiedergeborene Christen. Ist erschreckend. Wie kann ein wiedergeborener Christ, der doch Christus und den Heiligen Geist in sich hat und die Freude, die Fülle hat, die Freude am Herrn ist deine Stärke, wie kann es sein, dass die depressiv sind? Weil eben die Freude am Herrn nicht ihre Stärke ist, sondern die Freude an der Welt. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht sagen, ich lebe im Ehebruch und habe Sex mit der Person, monatelang, jahrelang, alles gut. Ich nehme noch weiterhin Drogen, alles gut. Oh, ich pfeife mir ab und zu ein Joint rein, jetzt heißt es ja Dübel, habe ich gelernt. Ich mache mir ein Dübel. Ja, keine Ahnung, nenn's wie es willst, es wurscht egal, das Ding ist immer noch dasselbe. Du kannst nicht sagen, ich hau mir jeden Abend eine Flasche Wein in die Birne. Du kannst nicht sagen, ich heirate einfach den Typ oder die Tussi, weil ich gerade niemand anders zur Verfügung habe. Und dann stehen sie immer da, die Christen, immer wieder erlebe ich das und sagen, Herr, segne meine Bescherung. Und der Herr sagt, ich segne nicht deine Sünde, ich segne nicht dein Ungehorsam, ich segne nicht deine Ungeduld, ich segne nicht die Frucht aus deiner Welt, die du geschaffen hast. Punkt. Da musst du aufhören mit Drogen, aufhören mit dem Saufen, aufhören mit dem Stehlen, aufhören mit dem Lügen, aufhören mit dem Betrügen, vielleicht dich auch sogar scheiden lassen, wenn das einfach nicht die Person ist, die Gott für dich hat. Ich lehne mich weit aus dem Fenster. Ich hoffe nicht, dass nach einer kommt. Oh, Thomas, war eine gute Idee. Meine Olle, die geht mir eh schon lange auf den Sack. Nee, das ist nicht die Botschaft. Das war nicht die Botschaft. Uns kann es nur gut gehen, wenn wir beim Herrn sind. In seiner Gegenwart ist Freude und Wonne die Fülle, sagt das Wort. Wir haben mal einen schlechten Tag, davon rede ich nicht, das haben wir alle mal, das ist normal. Auch wenn wir für Gott gehen, werden wir ständig attackiert von außen. Aber wir können nicht scheinheilig leben und können so tun, als alles noch okay ist. Oder nicht? Wir können nicht bescheißen, es geht nicht. Gott lässt es dir nicht durch. Probier's aus, probier's lieber nicht aus. Gott lässt es dir nicht durch. Und wir wissen, wir müssen siebenfach erstatten. Immer wieder merke ich so, und ich verstehe das nicht, ich habe die Woche ein Gespräch gehabt mit einem meiner besten Freunde, ich sage, du, ich verstehe das nicht mehr. Ich sehe kaum noch Bekehrungen, wo wirklich radikal was passiert. Das ist alles so lauwarm, so, ja, ich weiß nicht, ist es die Zeit, ist es der Zeitgeist, ist der Heilige Geist schwächer wie vor 30 Jahren, wo ich mich bekehrt habe? Ich weiß es nicht, ich denke nicht. Wo passieren denn radikale Veränderungen? Mensch, wenn Jesus ins Leben von einem Menschen kommt, der sich bekehrt hat, da muss doch was passieren. Da muss doch ein Feuer brennen, ein verzehrendes Feuer, was sagt, ich will das Alte nimmer. Wo ich mich bekehrt habe, ich wusste, ich will das alles nicht mehr. Mein Fleisch hing noch dran und ich habe noch gesündigt. Aber in mir drin wusste ich, ich will das alles nicht mehr. Ich habe gekämpft, dass ich's los werde. Ich habe doch nicht weitergemacht wie vorher und habe gesagt, so, jetzt habe ich Jesus. Bärbel und ich, wir haben normal zusammengelebt. Wir hatten Sex miteinander. Völlig normale westdeutsche Beziehung oder nenn's wie's willst. Wir haben gesagt, wir heiraten, hat Gott gesagt, erst taufen lassen. Dann haben wir uns taufen lassen. Dann hat Gott gesagt, kein Sex mehr. Super, wir haben ja schon zusammen gewohnt. Dann mussten wir eine Entscheidung treffen. Ich rühme mich nicht, wenn ich das erzähle. Ohne Christus, habe ich vorhin schon gesagt, und nur weil ich das weiß, es soll man immer, schaffe ich es nicht. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, hilf uns. Dreiviertel Jahr vor unserer Ehe haben wir es geschafft. Leute haben uns das nicht geglaubt. Noch 3 Jahre danach sind sie gekommen, ja, wann kommt denn jetzt das Kind? Sei was von Kind, ja, ihr habt doch so früh geheiratet. Oh, lass die Leute, sie sind so, wie sie sind. Selbst in der Gemeinde gab's da welche. Mach das, was der Heilige Geist dir sagt. Frag ihn. Sag, Herr, was? Wie soll ich größer denken? Was ist der Plan? Amen. Und in eine Freiheit zu kommen und durchzustarten und zu sagen, Herr, ich will. Amen. Nur weil ich jetzt heute Sachen predige, wirst du das morgen nicht tun. Du musst selber am Ball bleiben, sagen, Heiliger Geist, ich will raus aus der Sünde. Ich weiß, das ist für Leute im Internet. Ich spüre das gerade extremst. Ich will raus aus meinem alten Lebensstil. Jesus ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden. Das hört man immer so, das ist so abgedroschen. Ja, der Herr ist am Kreuz gestorben. Das ist schon so, ja, schon 100 Mal gehört oder noch öfter. Der Typ hatte Schmerzen bis zum geht nicht mehr. Er schrie leise vor Schmerzen. Leute, das ist doch kein Spiel gewesen. Jesus ist doch nicht ans Kreuz und hat gesagt, ja, das mache ich mal eben mit links, nachher können wir wieder Karte spielen. So war es doch nicht. Oder? Das war doch furchtbar für ihn. Wisst ihr, und manchmal denke ich so bei Christen, die haben das irgendwie vergessen oder die checken nicht, dass Sünde Sünde ist. Dass es uns trennt vom Vater, es trennt uns vom Vater. Und Jesus hat einen Bund mit uns, wisst ihr das? Er ist mit dir ein Freundschaftsbund eingegangen, ein Blutsbund. Wir brechen den Bund oft, aber Jesus nicht. Gott sei Dank. Für ihn ist es unmöglich, den Bund zu brechen, weil er treu ist. Aber wir brechen ihn mannigfaltig. Aber er ist treu. Amen. Das haben wir vorhin gesungen, eine der Lieder. Gott ist gut und er ist treu. Gott ist gut und er ist treu. Ich sag immer, wenn jemand in seinem Herzen die Entscheidung getroffen hat, ich will frei werden, dann ist da Hoffnung und es wird. Du kannst aber 30 Jahre in der Gemeinde sitzen und Christ spielen nach außen und dann gehst du raus, schaust dir Pornofilme an, spielst am Geldautomat, dann gehst du mit deiner Arbeitskollegin ins Bett und dies und das und der ganze Rotz dieser Welt. Und dann stehst du sonntags wieder da und singst Halleluja. Wir haben hier schon Leute gehabt, ich hab's nicht begriffen. Ich wusste, was sie treiben, ich wusste das. Manchmal von ihnen selber, manchmal vom Heiligen Geist. Die standen hier im Lobpreis und haben mit Freude Gott angebetet. Ich habe mir immer gedacht, wie geht denn sowas? Wenn ich gesündigt habe, ich habe mich geschämt wie ein Hund. Ich bin draußen auf die Knie, hab gesagt, Gott, wasch mich rein mit deinem Blut, vergib mich. Aha. Versteht ihr? Manchmal vermisse ich das bei manchen Menschen. Und ich rede nicht nur von hier, ich rede über die Christenheit generell. Eine Vermischung. Wir sind in einer Zeit, wo Leute Sünde nicht mehr begreifen. Sie wollen, dass die Gemeinde oder die Kirche Ja sagt zu ihrer Sünde und nicht mehr, dass die Kirche oder die Gemeinde sie von ihren Sünden überführt und sagt, euer Weg ist falsch. Nicht mehr die Gemeinde oder die Kirche färbt die Welt, nicht mehr wir sind das Salz, was würzt, sondern die wollen mittlerweile, dass sie das Salz sind und die Gemeinde einfärben und sagen, ihr müsst Homosexualität akzeptieren, ihr müsst Kinderschänderei akzeptieren. Das kommt als nächstes, ich hab's euch gesagt, sind schon einige dran. Und in Deutschland ist es schon erlaubt, das wisst ihr, ne? Bei Moslems ist es erlaubt, die dürfen 8-jährige Kinder heiraten. 8-jährige Frauen dürfen die haben, in Deutschland ist erlaubt. Ja, gibt's genug. Mehrere tausend Paare allein in Berlin, aber das ist ein anderes Thema, da habe ich jetzt keine Lust zu. Also, es wird sowieso mit zweierlei Maß gemessen. Das wisst ihr ja. Aber Sünde ist Sünde, Leute. Sünde ist nicht gut. Und wenn wir hier das begriffen haben, werden wir einen Unterschied machen da draußen. Nicht jeder wird dich mögen. Manche werden dich richtig hassen. Aber du wirst Salz und Licht da draußen sein. Ob du willst oder nicht. Die Leute werden dich angucken und werden merken, da ist was anders. Sie werden vielleicht sogar in Tränen ausbrechen vor dir, wenn Gott, die Heiligkeit Gottes so mit dir ist, dass sie spüren, dass du ein Mann, eine Frau Gottes bist. Amen. Willst du das? Willst du Wunder erleben? Dann musst du dein Leben reinigen. Du kannst nicht sündigen und dann rausgehen und sagen, ihr seid Sünder. Wie soll das funktionieren? Du musst anders sein. Nicht besser, nicht überheblich, nicht richtend, auf keinen Fall richtend. Immer in der Liebe bleiben. Und dazu musst du dich zuerst lieben. Das kannst du aber nur, wenn die Verdammnis nicht mehr da ist. Schon mal gesündigt, sofort kennst du kleine Männchen auf dem Schulter. Na, du kleiner Drecksack, schon wieder gemacht. Und du willst Christ sein, du willst Pastor sein, du willst das sein und jenes sein. Da müssen wir frei von werden. Amen. Wir sind Gerechte, die noch ab und zu sündigen. Das wird so bleiben bis zu deinem letzten Tag auf Erden. Aber wir dürfen nicht leichtfertig mit der Sünde umgehen und sagen, ja, ist schon okay. Schon okay. Gott drückt ein Auge zu. Hat Gott schon mal ein Auge zugedrückt? Ja oder nein? Nein oder ja? Warum nicht? Ja, und weil es nicht im Wort steht. Gott hat noch nie ein Auge zugedrückt. Wenn er einmal ein Auge zudrücken würde, wäre vorbei. Wäre als Gott nicht mehr zu gebrauchen. Genauso wie ein Richter, der dich verurteilen muss und sagt, oh, der Thomas ist so knuffig, komm, den spreche ich mal frei. Wie viel taugt der Richter noch? Nichts mehr. Den kann man nicht mehr ernst nehmen. Und Gott kann kein Auge zudrücken. Er hat aber alle Strafe auf Jesus gelegt, auf dass wir Frieden haben. Das ist, wo Gott sagt, das ist in Ordnung. Einer hat bezahlt, dass einer einen Freispruch bekommt. Aber wir dürfen nicht leichtfertig mit umgehen. Ich glaube, Gott möchte uns eine größere Vision geben. Und ich möchte nicht, dass nächste Woche wieder einer kommt. Thomas, ich habe gebetet, ich weiß genau, wie es weitergeht. Okay? Sondern guck erstmal in deinem Leben, bring dein Leben in Ordnung. Wenn irgendwo noch was ist, wo du spürst, das mache ich schon jahrelang und das sollte ich eigentlich nicht machen, dann sag Jesus, ich gebe es dir auf den Altar. Ich leg's dir auf den Altar. Ich möchte frei davon werden. Und dann merkst du auf einmal, der Heilige Geist wird stärker in deinem Leben. Deine Wohnung wird heller. Leute kommen zu dir und manche fühlen sich gar nicht mehr wohl, weil sie sagen, was ist denn hier? Die fühlen sich überführt, weil die Heiligkeit Gottes da ist. Versteht ihr, was ich meine? Das geht ja aber nur, wenn du die Heiligkeit Gottes respektierst und nicht mit Füßen trittst und sagst, einmal ist keinmal, einmal der Woche ist Sündentag. Würden wir so nie sagen, aber... Leute, ich sage euch jetzt einen Satz. Schreibt ihr den auf, macht ihr ein Tattoo. Alle Probleme, die wir in unserem Leben haben, sind nur wegen der Sünde. Nur wegen der Sünde. Sonst haben wir keine Probleme. Wir haben keine Probleme. Stimmt es? Das sage ich dir zu, auf den Kopf. Wir haben keine Probleme. Alles ist gelöst. Gott ist für uns, haben wir gerade gesungen. Wenn ich durchs finstere Tal gehe, er wird mich nicht verlassen. Wir haben keine Probleme. Angst entsteht im Kopf. Angst ist nur im Kopf. Hör mir zu. Angst fängt im Kopf an mit einem Gedanken. Irgendwas in deiner Firma. Hörst du ein Gerücht? Oh, sieht schlecht aus. Die wollen schließen zum Ende des Jahres. Bob, jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Lass ich den Gedanken in meinem Kopf zu, ja oder nein? Und wenn ja, dann musst du entscheiden, zieht er mich runter oder bleibe ich oben? Das ist ja nur erstmal nur eine Information. Du weißt nicht mal, ob die stimmt. Du kannst auch sagen, das glaube ich erst oder beschäftige mich erst damit, wenn ich schwarz auf weiß habe. Dann kriegst du vielleicht den Brief. Zum Ende des Jahres müssen wir sie leider entlassen, weil wir die Firma schließen. Dann kannst du sagen, oh Gott, oh Jesus, no, oh Heidenei, oh wie geht's weiter? Oder du sagst, ja Herr, Amen, danke. 1000 fallen zu meiner Linken, 10.000 zur Rechten, mich trifft's nicht. Ich werde sofort einen neuen Job haben und der wird besser wie der alte. Eines sagt Amen, schade. Das ist eine Glaubensentscheidung, Leute. Und es kostet dich 20 Cent. Es kostet dich alles. Es kostet dich alles. Jeden Tag und jede Nacht und jede Stunde wird das Teufelchen kommen und dir sagen, es ist vorbei. Du wirst nichts mehr zu essen haben. Du wirst um Brot betteln in der Fußgängerzone. Deine Wohnung wird aufgelöst. Du bist auf der Straße. Je nachdem, wie weit einer schon ist, wird's so sein. Oder abgeschwächte Form, du musst jetzt deinen Goldschmuck verkaufen. Oh, und dann sagst du, ich hab da gar keinen. Gut, dann nimmst halt den Silberschmuck, hab ich auch keinen. Dann musst halt was anderes verkaufen. Hauptsache, du beschäftigst dich damit. Wie auch immer. Wisst ihr, wir sind zu einer Freiheit berufen. Paulus sagt, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Das ist ein Satz. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Und ich weiß, es gibt eine Person in deinem Leben, die genau weiß, was dir zum Guten dient. Und das bist du selber. Im Sünder musst du selten sagen, das Sünde ist nicht gut. Das wissen die. Die wissen nur manchmal nicht, wie sie frei werden davon. Oder wie sie die Sünde besiegen. Da kannst du helfen. Amen. Ich glaube, dass Jesus viel mehr will, dass wir ganz frei sind, wie dass wir das selber wollen. Amen. Stimmt's? Jesus will, dass wir frei sind. Und eins ist doch klar, das wissen wir alle. Die Sünde macht doch keinen Spaß mehr wie früher. Wenn du dich voll saufst, ist es noch so toll wie früher? Nee. Wenn du Drogen nimmst, ist es auch noch so toll wie früher? Nee. Wenn du stiehlst, wenn du lügst, wenn du betrügst, wenn du Leute reinlegst, wenn du bescheißt, wo es nur geht, oder keine Ahnung, mit deiner Arbeitskollegin schläfst oder mit dem Arbeitskollege, danach, das ist nicht toll. Du stehst nicht morgens auf und sagst, war das eine tolle Nacht. Du stehst auf und dir geht's grottenschlecht, weil die Sündenlast dich erdrückt. Nicht Gott macht es, der Teufel. Der sagt, mach's, und wenn's gemacht hast, sagt, und du Drecksack, willst Christ sein? Du bist der größte Versager, den es gibt. Ist es so oder ist es nicht so? So ist es. Und auch bei den Kleinigkeiten, wo wir versagen im Zwischenmenschlichen. Streit doch mal mit einem und forder dein Recht ein und beschimpf ihn bis zum Gehtnimmer. Da läufst du nicht weg und fühlst dich gut. Stimmt's? Du fühlst dich schlecht. Und der Heilige Geist drängt dich anzurufen und zu sagen, entschuldig dich. Das kostet dich dann noch mehr, wie wenn du es gelassen hättest. Ich liebe die Weisheit Gottes. Ich habe es euch schon oft als Zeugnis erzählt, wo ich gesagt habe, das mache ich das und das. Oder wo ich gedacht, dann steche ich jetzt die Reifen ab. Hab schon das Messer in der Hand gehabt. Sagt der Heilige Geist, mach ruhig. Aber du kaufst 4 neue Reifen und du wirst dich entschuldigen. Ich lass dich nicht los, bis du dich entschuldigst und 4 neue Reifen kaufst. Denke ich, was kostet 4 neue Reifen? Ein schlechtes Geschäft. Und mit dem will ich gar nicht reden. Da muss ich auch noch hin mich entschuldigen. Oh nee, ich mach die Reifen nicht kaputt. Ich lass die Reifen. Gutes Geschäft. Danke, Heiliger Geist. Versteht ihr, was ich meine? Sei froh, wenn du schon an dem Punkt bist. 2. Thessalonicher 2, ab Vers 3 in Luther. 2. Thessalonicher 2, ab Vers 3. Da schreibt Paulus den Thessalonichern und die hatten einiges an Kämpfe in der Gemeinde und in dem Umfeld, wo sie waren. War nicht ganz leicht damals mit dem griechischen Image. So wie heute Englisch die Weltsprache ist, war in der Antike Griechisch die Weltsprache. Und die griechische Kultur war die vornehme Kultur. Jeder, der Griechisch sprach oder Griechisch sein Haus einrichtete, stylisch, der war Upper Class, der war Oberschicht. Ja? Und die glaubten an viele Götter und die hatten Mods Zenobern im Haus, hier ein Altar und da ein Altärchen und hier ein Gott und da ein Gott und für den gibt's einen Gott und alles drum und dran. Und der Obergott war Zeus, anderer Name für Satan. In so einem Umfeld bekehrst du dich. Da ist es schwierig, stehen zu bleiben. Da ist es schwierig, wenn dich alle anfeinden, stehen zu bleiben. Und Paulus schreibt hier den Thessalonikern und sagt, immer wenn ich für euch bete, immer wenn wir für euch beten, Mehrzahl, immer wenn wir für euch beten, fängt schon super an, der Vers. Da steht nicht, immer wenn ich über euch nachdenke. Oh, nicht schon wieder. Dann lese ich einfach vor. Und du suchst mal, Schatz. Vielleicht ist es 1. Thessalonicher, vielleicht ist es wieder irgendwas. Suche mal. Ihr findet's gleich. Ich lese euch noch mal vor. Immer wenn wir für euch beten, müssen wir Gott für euch danken. Das ist super, oder? Interessant. Es ist viel besser für andere, für Umstände, für Städte, für die Regierung, für ein Land zu beten, als zu schimpfen. Und es gibt Menschen, es gibt Regierungen, es gibt Länder, die sind mega herausfordernd. Aber glaub mir, das, was die Christen in China erleben, ist eine andere Nummer wie das, was wir hier erleben. Wenn die nach Europa kommen und hören, was wir hier sagen, wo wir verfolgt und bedrängt sind, dann lachen die drüber. Die werden gefoltert mit Elektroschocks, denen werden die Füße gebrochen und vieles mehr. Das ist Verfolgung. Ich will nicht sagen, da können wir nur davon träumen. Nein, das ist Verfolgung. Oder im Irak oder in Afghanistan. Leute, die werden verfolgt. Und da passieren Wunder. Wo ich euch neulich erzählt habe, der Typ, den sie ausfliegen wollten, Afghaner, der sich bekehrt hat. Komm, wir fliegen dich aus, das letzte Flugzeug. Nein, Jesus sagt, bleib da. Ja, aber die Taliban kommen, die bringen dich um. Nein, ich bleib da. Und haben sie ihn bedrängt und bedrängt und bedrängt. Er gesagt, und ich bleib da. Und wenn ich sterben muss für den Herrn, dann sterbe ich jetzt. Ich bleib da. Jesus sagt, ich soll da bleiben, ich bleib da. Und da kommen 16 Taliban in sein Haus und wollen ihn umbringen. Und er bleibt standhaft und erzählt das Evangelium. 11 davon haben sich gleich bekehrt. Leute, wollen wir größer denken? Wollen wir einen anderen Plan sehen? Wollen wir sagen, Jesus, zeig mir du einen Plan für 2023? Leute, wenn da draußen alle immer mehr Angst bekommen, und das muss so sein, das ist ein Plan von Gott. Ich hoffe, ihr begreift es. Das ist nicht da, um uns Angst zu machen. Wir haben keine Angst, wenn wir sie nicht zulassen. Amen. Dann können wir denen sagen, hey, ich habe Christus. Ich habe die Corona-Zeit geliebt. Nicht mit den Beschränkungen, die gingen mir auf die Nerven, aber mit den Leuten. Ich habe so oft Zeugnis, ich habe Christus, ich habe keine Angst. Mir geht's gut. Oder bei der Impfung, ich sage, sobald es meinen Körper berührt, ist für mich Wasser. Und da kam sie da, geht's Ihnen noch gut? Ist Ihr Kreislauf noch stabil? Ich sage, ja klar, was soll es denn sonst sein? Du hast doch Chancen, über Chancen Zeugnis zu geben. Oder nicht? Wir haben immer die Chance. Immer wenn wir für euch beten, müssen wir Gott für euch danken, liebe Geschwister. Wir können gar nicht anders, sagt Paulus, wir können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst und wird immer stärker. Ja, danke, Bärbel. Wir können gar nicht anders. Kannst du auch nicht anders, wie Gott zu danken, wenn du für jemand betest? Oder ist es, Herr, guck dir den Thomas an, der muss sich mal ändern. Nee, das ist nicht Gebet. Das ist nicht vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist sagt dir nicht, was sich ändern muss. Er sagt dir immer nur eine Person. Nämlich er sagt, geh mal kurz ins Bad, da hängt ein Spiegel. Und der muss sich oder die muss sich ändern. Aber Paulus sagt, wir können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst. Wächst auch dein Glaube? Ja, ich sag ja. Dein Glaube wächst. Dein Glaube ist heute stärker wie vor einem Jahr. Stimmt es? Letztes Jahr um die Zeit habe ich gesagt, das, was du letztes Jahr siehst, das, was du da nimmst, wird dich in einem Jahr bestimmen. Gott hat immer einen Jahreszirkel. Einmal um die Sonne ist ein Jahr, ist ein Abschluss. Das ist bei uns auch so. Bei uns ist auch Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Saatzeit, Wachszeit, Erntezeit, Ruhezeit. Versteht ihr? Ist immer ein Kreislauf. Und er sagt, wir können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst und wird immer stärker. Amen. Unser Glaube wächst auch und wird immer stärker. Ich bin überzeugt, dein Glaube ist so stark, dass es dir selber gar nicht bewusst ist. Dein Glaube ist schon so stark, dass du staunen würdest, wenn du ihn in einem Messbecher oder wie auch immer sehen könntest. Amen. Ganz oft erlebe ich das hier immer wieder, wo Leute sagen, du, ich bin seit 3 Monaten bekehrt, da habe ich mit dem Arbeitskollegen gesprochen, da kamen Worte aus meinem Mund, die waren nicht von mir. Die waren alle am Staunen, ich habe mich gewundert, welche Bibelstellen mir alle einfielen. Ja, weil es der Glaube in dir ist. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Er wächst immer stärker und die Liebe jedes Einzelnen von euch zu allen anderen nimmt ständig zu. Ist das wahr? Ich merke das für mich. Manchmal sind Leute aus der Gruppe hier, wenn ich irgendwas wieder, da rege ich mich auf wie die Sau und dann schimpfe ich so 2 Minuten und dann merke ich, ich kann gar nicht böse sein. Es geht nimmer. Ich merke, mein Herz kann nicht mehr böse sein. Ich reg mich zwar noch auf und schimpf, auch das ist in der Heilung, aber ich merke, nee, ich kann nimmer sauer sein. Ich liebe die Person mehr, als dass ich sag, hasta la vista, hau ab. Nee, es geht nicht. Und dann sagt der Heilige Geist, komm und jetzt bete. Und dann sage ich immer, danke, Halleluja, lass mich sehen, wie du siehst. Stimmt's? Ja, und das ist gut, das ist ein guter Prozess und es geht nur durch Glaube und Liebe. In der Bibel sind zig Zwillingspärchen. Angst und Depression ist ein Zwillingspaar. Glaube und Liebe ist ein Zwillingspaar. Ist immer so. Da findest du ganz, ganz viele. Nächster Vers. Deshalb stellen wir euch auch voll Freude und Stolz den anderen Gemeinden Gottes als Vorbild hin. Die sagen, hey, schau auf die Thessalonicher, schau auf die Heidelberger. Amen. Und er sagt, ich stelle euch als Vorbild den anderen hin und rühme eure Standhaftigkeit und euren Glauben in allen Verfolgungen und Nöten, die ihr ausgesetzt seid. Sind wir das? Ja. Ja. Manchmal werde ich gefragt, bist du immer noch im Emmertsgrund da oben? Hast du immer noch 20 Leute? Sage ich ja. Und dann so, dieses heilige Lächeln, dieses und ich lach auch, weil ich mich freue, weil ich weiß, Jesus ist da. Solange Jesus da ist, ist alles in Ordnung. Ob es 20 oder 2 sind, ist egal. Und ich denke mir immer, was man sät, wird man ernten. Und wenn du mich jetzt gerade auslachst, wundere dich nicht, wenn in ein paar Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren jemand dich auslacht. Ist es so? Alles ist Saat und Ernte im Reich Gottes. Du gibst Leuten Respekt, du erntest was? Du gibst Leuten Hochachtung, was erntest du? Du gibst Leuten Verachtung, was erntest du? Ist das gut? Ich finde alles gut im Reich Gottes. Willst du, dass jemand dich achtet, gib anderen Menschen Ehre. Und dann kommt's zurück. Ist es so? Ist so. Und nochmal, wer im Kleinen treu ist, wird Gott über Großes setzen. Und wenn es erst im tausendjährigen Friedensreich ist, wo wir hier mit Jesus herrschen werden. Wenn Jesus wiederkommt, wird Jesus hier herrschen. Mit eisernem Stabe. Es wird keine Mörder mehr geben, keine Ehebrecher. Jesus wird sofort richten. Und wir sind eingesetzt mit ihm als Statthalter, Bürgermeister, Präsidenten und so weiter. Amen. In dem Psalmen, die wir uns letzte Woche angehört haben, hat er mehrmals gesagt, die Heiligen werden das Land besitzen auf ewig. Schon mal zugehört? Ich habe mich gefragt, welches Land? Ich besitze kein Land. Ich sage, Herr, ich weiß, dein Wort ist wahr, aber ich habe kein Haus, ich habe keinen Grundbesitz, keinen Acker, keine Wiese, nichts. Mir gehört nichts. Dann sagt Gott zu mir, habe ich gesagt, dass es jetzt ist für dich? Vielleicht bin ich einer der Reichsten im tausendjährigen Reich. Brauche ich das? Nee. Mir geht's gut ohne Acker, ohne Haus, ohne Auto, ohne Boot. Richtig? Aber Gott wird's denen anvertrauen, die reinen Herzen sind und die gut sind. Und wir sind auch in Nöten und in Kämpfen. Vers 5. Eure Bedrängnisse Und ich rede hier von Bedrängnissen um des Evangeliums, um des Reich Gottes, um Jesu Willen und nicht um der Sünde Willen. Ich habe schon Christen erlebt, die haben gesündigt. Ich wusste das nicht, aber der Heilige Geist wusste es. Und dann kamen sie zu mir: Thomas, kannst du für mich beten? Mir geht's nicht gut, sagt der Heilige Geist, du betest nicht. Sag ich, warum? Ja, weil die lieben die Sünde, aber sie hassen die Frucht der Sünde. Das ist wie wenn du saufst jeden Abend, haust dir die Birne voll und morgens hast du Schädelweh und sagst: Thomas, kannst du für mich beten? Ich hab so Kopfweh. Und der Heilige Geist sagt: Nein, der hat Kopfweh vom Saufen. Du betest das Kopfweh nicht weg, der soll sein Kopfweh genießen. Warum? Ja, warum? Damit er irgendwann an den Punkt kommt, wo er sagt: Ey, das Kopfweh wird mir jetzt zu viel, ich höre auf mit dem Saufen. Würdest du jedes Mal für ihn beten oder für sie, dass der Kopfweh weg ist, würden sie noch mehr saufen. Sagen, das ist super, wie der Thomas betet, ich habe gar keinen Kopfweh mehr. Jetzt schaffe ich 2 Flaschen am Abend. Ja, Leute, Amen, stimmt's? Aber die Bedrängnis um das Reich Gottes willen, da wirst du Lohn dafür haben. Die Bedrängnisse sind ein klarer Beweis darauf, dass Gott ein gerechtes Gericht halten wird. Sie zeigen, dass er euch für würdig erachtet, dich und mich, in Bedrängnissen zu sein um Jesu Willen, an seinem Reich teilzuhaben, für das ihr das alles ertragt. Überlegt euch mal, wenn jemand dich auslacht, wenn du sagst, ich bin Christ, ich glaube an Jesus, so, aha, schon wieder so ein Spinner. Freu dich! Sag danke, Herr, dass ich für würdig erachtet wurde, für dich ausgelacht zu werden. Wir müssen unser Denken ändern, Leute. Und dann macht's dir auch nichts mehr aus. Dann sagst du, ja, jetzt lachst du und ich weine, aber nachher lache ich und du weinst. Wie, ich weine nachher? Ja, was denkst du, wo du hinkommst? In die Hölle, Freund. Ernsthaft? Und schon kannst du wieder reden. Sag, ja, du kannst dich ändern, du kannst dein Leben Jesus geben und so weiter. Brauchst da Weisheit, das kannst nicht bei jedem pauschal machen, ne? Dass dir da jetzt rausgeht. Aber guck mal, die Bedrängnisse, die wir haben. Nochmal, vorhin habe ich gesagt, ich verstehe nicht, warum Christen depressiv sind. Wenn es uns schlecht geht, wegen der Sünde, sind wir selber schuld. Wenn es uns schlecht geht, weil wir bedrängt werden um des Glaubens willen, haben wir einen Tröster. Das ist ein Unterschied. Und Jesus kann dich trösten, wie niemand dich trösten kann. Den ersten Menschen, den ich kennenlernen will, wenn ich in den Himmel komme, ist König David. Ich liebe König David. Ich liebe die Psalmen. Ich liebe sein Leben. Er hat immer wieder versagt und hat immer wieder Buße getan. Haben wir auch in dem Psalmen letzte Woche gehört. Ich wollte meine Sünde vor dir verbergen. Dann wurde es mir so schlecht, dass ich sie vor dir bekennen musste. Richtig? Ich liebe die Geschichte. Irgendwann predigt nochmal drüber von der Höhle Adullam. David wird gesalbt zum König. Sagt's natürlich wieder allen, wie Christen halt so sind. Wer momentan König war, war König Saul. Den hat das Volk gewollt. Das Volk ging zu Gott und hat gesagt, hey, wir wollen einen König. Gott wollte nicht, dass Israel einen König hat. Jetzt hat er nämlich schon einen König. Wer weiß, wie der heißt? Jesus. Haben sie gesagt, wir wollen einen König. Wir wählen Saul. Saul war 1,90 Meter groß, ein Riesen, Arnold Schwarzenegger, und die haben gesagt, den wollen wir. Und dann hat Gott gesagt, okay, wenn ihr den wollt, dann kriegt er den. War er Gott gehorsam? Liebte er Gott? Tat er, was Gott gesagt hat? Nein. Gott sagt, alle Feinde töten, er lässt sie am Leben. Er hat ein Ding nach dem anderen gedreht. Und dann sagt Gott, gut, er kommt weg, ich salbe einen neuen, nämlich David, zum König. Dann war das die Geschichte bei Goliath, kennt ihr alle? Keiner hat sich getraut, gegen Goliath zu kämpfen, außer David. Und dann sagt Saul, zieh meine Rüstung an, haben sie den da reingestellt, den 1,60 Meter Mann in die 1,90 Meter Rüstung, sagt er, ich kann nicht laufen. Macht mich wieder raus. Ja, Gott liebt solche Sachen. Und dann nahm er seine Steinschleuder und den Rest wisst ihr. 5 glatte Steine aus dem Bach, geschliffene Steine stehen für den fünffältigen Dienst. Nicht eckige Steine. Eckige Steine sind Leute, die sich nicht verändern lassen. Geschliffene Steine sind Leute, die im Fluss des Heiligen Geistes sich verändern lassen. Die werden geschliffen, flach geschliffen. Und ein Stein, ich bin mal an den Neckar, hat Gott gesagt, wirf einen eckigen Stein, habe ich den geworfen. Der ging irgendwo links oder rechts weg, probiert selber aus. Und da sagt Gott, jetzt nimmst du den glatten Stein, habe ich den geworfen, der flog kerzengerade. Versteht ihr? Leute, die von Gott verändert und geschliffen wurden, die gehen kerzengerade den Weg mit Gott. Die Eckigen fliegen immer wohin, wo sie nicht sollen. Die sind immer da, wo sie nicht sollen. Das ist eine ganz andere Botschaft, aber ich komme heute nicht so ganz zu meinem, aber ist egal. Amen. Seid ihr gesegnet? Und David vertraute nicht auf seine 1,60 Meter. Er vertraute auf Gott. Goliath sagt, dir hau ich heute den Kopf ab. Und David sagt, und ich hau dir den Kopf ab. Denn Gott ist mit mir. mit deinem eigenen Schwert werde ich dir den Kopf abhauen. Wie war's? Ging's so aus? Ja oder nein? Seht ihr, wie der Unterschied ist? Und dann verfolgte Saul David immer wieder. Und Gott gab ihn dreimal in seine Hand, aber er tötete ihn nicht, weil er sagte, ich taste den Gesalbten des Herrn nicht an. Warum tat es David? Wer weiß es von euch? Wie ist das Prinzip im Reich Gottes? Saat und Ernte. Hätte er ihn angetastet, obwohl Gott es ihm nicht erlaubt hat, wäre er sofort König geworden, aber er wäre gefallen. Weil der Nächste nach ihm hätte wen angetastet? Ihn. Wenn die Ampel nicht grün ist, nicht losfahren. Und dann floh er in die Höhle Adullam. Liest es mal selber. In eine Höhle floh David ganz alleine, verlassen von allen. Und in dieser Höhle, da machte er Lobpreis. Er sang Gott Lobpreislieder. Das steht zwar so nicht im Wort, aber das ist für mich klar, weil David war ein Psalmist, er war ein Lobpreiser. Er führte rund um die Uhr Lobpreis ein in Israel, 7 Tage die Woche, rund um die Uhr Lobpreis, durfte nicht aufhören. So liebte er Gott. Und plötzlich kamen lauter Leute zu ihm. Und die Bibel nennt sie verschuldete und ruchlose Leute. Der Abschaum der israelischen Gesellschaft kam zu David in die Höhle. Warum? Warum gehen die Loser zum Loser? War der Loser attraktiv? Nee. Sie hörten einen Gott preisen und loben und singen. Warum ist der so gut drauf? Wer ist denn das überhaupt? Was, David? Ach Gott, der wird doch von Saul verfolgt. Ja, warum ist der nicht depressiv? Warum ist der nicht traurig? Warum ist der nicht ständig am Seelsorgetelefon? Weil er wusste, wer Gott ist und weil er wusste, wer er ist. Und wisst ihr, später lesen wir, dass diese ruchlose Leute wurden die Helden Davids. Die werden namentlich aufgezählt. Immer wenn dein Name in der Bibel steht, ist es eine besondere Ehre. Der erschlug 300, der erschlug so und so viel. Wie können ruchlose, verschuldete, ich sag mal, Leute, die sich aufgegeben haben, plötzlich im Kampf Helden werden? Lobpreis? Die Veränderung im Herzen? Ist es nicht der Hammer? Wenn du Lobpreis machst, kommen da auch die Verlorenen zu dir? Oder sagen sie, um Gottes Willen? Ja, bist du auch ein Licht in einer dunklen Höhle? Oder bist du selber noch schwärzer als die Höhle? Ich bin ein schwarzes Loch, nah dich nicht zu mir, ich schlucke alles. Nochmal, Depression kann nur kommen, wenn wir falsche Wege gehen. Leute aus der Depression zu führen, wäre rein theoretisch sehr leicht, wenn man ihnen die Wahrheit sagt. Gestern habe ich einen Film angeguckt über Pharmakonzern. Die haben hunderte Milliarden in Forschung investiert, die letzten 30 Jahre, um neue Psychopharmaka zu entwickeln. Manche waren gefährlich, manche tödlich. Aber fast alle, bis auf ganz wenige, haben sie alles fallen lassen, weil die nicht helfen. Dann habe ich gedacht, ja, das ist schlecht, weil ihr voll das Pferd von hinten zäumen, aber der Bobbes vom Pferd ist breiter als das Maul. Ihr könnt dann noch so zerzerren, das Zaumzeug wird nicht auf den Hintern passen, weil sie von hinten anfangen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ein Baum faule Früchte hat, dann musst du gucken, was mit den Wurzeln los ist. Wenn du die Äste abschneidest, kommen die wieder, nur kleiner und noch viel mehr. Stimmt's? Wenn der Teufel ein Problem wegnimmt, dann kommen viele kleine und noch mehr. Ihr wisst ja, dass der Teufel nicht heilt. Er tauscht nur aus. Er tauscht Krankheiten aus. Wenn du nach Lourdes pilgerst oder sonst wohin, wo angeblich Wunder passieren, dann ist vielleicht dein Krebs weg, dafür kriegst du was anderes. Weil die Dämonen nicht aufgeben, die sagen, was, ich soll weg, ja, dann will ich ein anderes Ding haben. Ja, der Teufel heilt nicht. Es gibt keine weltlichen Wunderheiler, gibt es nicht. Es ist nur ein Austausch von Dämonen. Und manchmal wird es noch so schlimm, dass dann 7 andere, die noch böser sind, mitkommen. Aber es geht erstmal nur um Krankheit, okay? Wow. Sind wir für würdig erachtet? Überleg dir das mal. Halleluja. Nächster Vers. Denn so wahr Gott gerecht ist, er wird jedem das geben, was er verdient. Heftig, oder? Über die, die jetzt euch Leiden bereiten, wird er Leiden verhängen. Gott ist doch der liebe Gott. Ist Gott der liebe Gott? Nee, Gott ist nicht der liebe Gott. Gott ist Liebe, das ist ein Unterschied. Liebe ist ein Unterschied. Liebe ist bereit zu züchtigen, um zu retten. Der liebe Gott lässt alles durch. Da ist wieder Nikolausi. Ich bin der Osterhasi. Nee, der, das ist wieder was anderes. Über die, die euch jetzt Leiden bereiten, wird er Leiden verhängen. In welcher Form auch immer. Jetzt schon, aber vor allem danach. Okay? Und jeder kriegt, was er verdient. Steht es hier auch? Verdient? Freispruch oder Strafe? Was haben wir verdient? Freispruch. Ja, klar, wir haben, aber wir sind ja jetzt wiedergeboren. Wir werden keine Strafe bekommen, weil die Strafe auf ihm liegt. So, Vers 7. Euch hingegen, die ihr jetzt zu leiden habt, wird er zusammen mit uns von aller Not befreien. Der Tag wird kommen. Das wird geschehen, wenn Jesus, der Herr, mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel her in lodernden Feuer erscheint. Er wird die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkannt und nicht bereit waren, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Seht ihr, was auf diese Menschen zukommt? Wenn jemand dich ablehnt, weil du ihm das Evangelium gegeben hast, sei nicht traurig, sei nicht bitter und nicht wegen Bobby Flitter, sondern du weißt, es passiert was mit denen. Die Strafe kommt, Payday kommt. Du musst nicht auf die noch sauer sein. Schüttel den Staub von dir, das hat Jesus gesagt, wenn eine Stadt euch nicht annimmt, schüttel den Staub und geh weiter zur nächsten Stadt. Lass dich davon nicht mehr ärgern, lass dich nicht mehr aufhalten. Und ich weiß, Leute beobachten uns. Wenn wir konstant bleiben, treu bleiben, beeindruckt es die mehr, als wenn wir jeden Tag sie ansprechen auf Jesus. Die Leute beobachten uns. Und Jesus wird kommen. Er wird kommen in seiner Macht. Noch sehen wir das nicht. Noch ist es verborgen, aber das kommt. Vers 9. Die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Für immer. Die Bibel nennt es den zweiten Tod. Der erste Tod ist, was wir hier erleben, wo unser Fleisch stirbt. Der zweite Tod ist die ewige Verbannung aus Gottes Gegenwart. Das ist das Furchtbarste. Das ist noch viel schlimmer wie sterben. Hier, natürlich, diesen Leib verlassen. Das ist nichts dagegen. Gegenüber dem, was die erleiden werden. Weil sie das Evangelium abgelehnt haben. Wenn du das irgendwo in dein Herzen lässt, kannst du auch auf einen Verlorenen, selbst wenn er noch so schlimm ist, gar nicht mehr sauer sein. Du kannst dem keinen Tod mehr wünschen. Du kannst dem keinen Fluch mehr wünschen. Du weißt, das Schlimmste, was es gibt an Strafe, wird ihn erwarten, wenn er sich nicht bekehrt. Was willst du da noch drauf tun? Da gibt's keine Sahne für diesen Kuchen. Ist es wahr? Leute, Vers 10. Ja, so wird es an jenem Tag sein, wenn er kommt, um für sein Handeln an denen, die zu seinem heiligen Volk gehören, geehrt zu werden. Das sind wir jetzt. Um bewundert zu werden für sein Wirken an allen. Wir werden Jesus bewundern, das machen wir jetzt schon. Ja, wir haben ja vorhin gesungen und gesagt, danke für das Werk am Kreuz, danke für alles, was du getan hast und so weiter. Die zum Glauben gekommen sind, auch ihr gehört dazu, denn ihr habt das, was wir euch bezeugt haben, im Glauben angenommen, sagt Paulus. Ist das nicht der Hammer? 11. Weil wir das alles vor Augen haben, hören wir nicht auf, für euch zu beten. Halleluja! Zum zweiten Mal. Wir hören nicht auf zu beten. Amen. Weil wir das vor Augen haben, was Gott uns sagt, nicht was wir wollen oder denken. Oder, ich bin schon verletzt. Nein, lass den ganzen Mist los. Schau auf das, was der Heilige Geist dir zeigt. Wir bitten unseren Gott, der euch zum Glauben gerufen hat. Gott hat dich zum Glauben gerufen, nicht Menschen. Dass er euch hilft, ein Leben zu führen. Dass er euch hilft. Ich bete für dich und du für mich, dass Gott dir hilft, ein Leben zu führen, dass dieses Rufes würdig ist. Habe ich euch das vorhin gesagt am Anfang? Nur weil ich es jetzt sage, schafft ihr es nicht. Ich muss für euch beten. Nur weil ich das selber sage, schaffe ich es nicht. Ihr müsst für mich beten. Wir beten für uns. Amen. Das in seiner Macht alles Gute, das ihr vorhabt, zustande kommen lässt und alles, was ihr auf der Grundlage des Glaubens tut, auf der Grundlage des Glaubens zur Vollendung bringt. Amen. Mein größter Wunsch ist, am Tag, wo ich diese Erde verlasse, dass der Vater zu mir sagt, wenn er mich trifft, gut gemacht, mein Sohn. Und ich sage, meine Checkliste ist überall ein Haken und der Papa sagt, ja, das ist mein Wunsch. Ich möchte nicht im Himmel ankommen, da fehlen 3 Haken. Und ich sag, was fehlt? Na ja, dem wollte ich noch, dass du, ne, und da hast du dich nicht getraut. Ich will das nicht. Ich will oben ankommen und sagen, ich habe es vollbracht. Es ist erledigt. Nicht, weil ich gut bin, sondern ihr wisst schon. Aber ich möchte nicht in der Ewigkeit sein und wissen, oh Mann, ich hätte da noch, ne? Das wird eh nicht so sein wie hier, dass Verdammnis mehr da ist. Aber interessant, oder? Als Jesse Duplantis im Himmel war, hat er König David getroffen. Hat ihn gefragt und gesagt, König David, oh, wie du die Psalmen geschrieben hast, mega, ich bin begeistert. Wisst ihr, was König David sagt? Da steht noch zu viel von mir drin. Das beschäftigt mich. Ich habe das vor 20 Jahren oder so gehört. Es lässt mich nicht mehr los. Da steht noch zu viel von mir drin. Wir haben die Psalmen hier durchgenommen, 4 oder 5 Jahre lang. Und ich bin begeistert von dem Psalm. Und er sagt, da steht noch zu viel von mir drin. Steht in meinem Leben auch noch zu viel von mir? Bestimmt. Steht in deinem Leben noch zu viel von dir? Bestimmt. Ich möchte das nicht. Ich möchte sagen können, es steht Christus in meinem Leben. Amen. Und nur weil ich das jetzt sage, bin ich morgen nicht heilig. Ich muss mich jeden Tag neu dafür entscheiden, jeden Tag neu überwinden, jeden Tag neu sagen, Heiliger Geist, hilf mir, ich pack's nicht. Wenn der Zorn kommt, sagen, oh, ich merke schon wieder, Zorn kommt. Solange Zorn noch kommt, dein Herz noch nicht frei. Sag, Heiliger Geist, heil mein Herz von Zorn. Zorn ist nicht das, was in Gottes Augen vollbringt, was ihm gefällt. Zorn vollbringt schlimme Dinge. Ich schaue mir gern Videos an von Menschen, die im Todestrakt sitzen. Habe ich einen angeschaut. Amerika. 45 Jahre alt, kommt jetzt demnächst die Giftspritze. Vielleicht, wahrscheinlich ist er jetzt schon tot. Hat mit 16 Jahren mit seinem 14-jährigen Freund eine Oma überfallen. Geklingelt, wollten da um Geld betteln und fragen, ob sie Rasen mähen dürfen. Eigentlich der Grundgedanke war okay. Und dann haben sie die Oma umgebracht. Für ein paar Dollar, die sie da in der Schublade gefunden haben. Natürlich haben sie die erwischt. Hat mit 16 Jahren lebenslänglich gekriegt in der Todeszelle. Und da sitzt er jetzt seit 16 drin, war 45 in dem Bericht. Und da hat der Typ ihn gefragt, so ein älterer Mann, wo da die alle interviewt, die sitzen extra Abteilung ganz allein in der Zelle, was er denn gerne ändern würde oder anders machen. Und da sagt er, ich weiß nicht, was mich mit 16 Jahren dazu gebracht hat, diese Frau umzubringen. Die hat uns nichts getan. Wir wollten nur hin und fragen, ob wir Rasen mähen können. Und dann haben wir sie umgebracht. Heftig, oder? Sei froh, dass Gott dich bewahrt hat. Waren wir auch schon mal an so einem Punkt, wo wir gern jemand hätten? Komm, sei ehrlich. Habe ich gedacht, was für eine furchtbare Geschichte. Er sagt, ich bin heute ein erwachsener Mann. Ich kann nicht mehr nachvollziehen, wie ich mit 16 war. Das ist für mich wie ein anderer Mensch, aber ich muss die Konsequenzen tragen. Und ihr wisst, in Amerika lebenslänglich ist, nicht wie hier. Wahnsinn, oder? Oh, Gott ist gut. Er meint es gut mit uns. Dass zustande kommt, was der Heilige Geist in unserem Leben vorhat. Vers 12. Dann wird der Name unseres Herrn Jesus für all das geehrt werden, was er durch ihn in eurem Leben geschehen ist. Dann wird das geehrt werden. Seht ihr, dass Jesus sagt, ich leide für euch und dafür möchte ich von euch einen Danke haben. Und das größte Danke, was Jesus bekommt, ist, wenn wir das tun, was seinem Herz gefällt. Das ist, wo er beim Vater steht und sagt, danke Papa, dass du mich ans Kreuz geschickt hast. Es war es wert für Tina, für Sonja, für Bärbel, für mich, egal wie alle heißt. Es war es wert. Ich glaube, dass das Jesus sagt. Vater, all die Schmerzen, die waren es wert. Für Malis, egal wie er heißt. Das war es wert. Das ist seine Liebe, aber er möchte dafür auch was zurück. Und das ist völlig berechtigt. Er möchte ein Dankeschön haben. Und weil wir mit ihm verbunden sind, wird er auf diese Weise auch geehrt werden. Das alles verdanken wir der Gnade unseres Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Ist das so? Das ist so. Wenn Jesus Ehre bekommt, dann nicht, weil wir 15 Mal Danke sagen. Wenn du schon mal irgendjemand was geschenkt hast und derjenige guckt dir tief in die Augen und sagt, ey, vielen Dank, dann geht es sofort in dein Herz. Wenn aber einer das nimmt, aufpackt, kurz reinguckt, legt es hin und dann sagt er an dem Abend 15 Mal, danke, gell, danke, ich will, danke, gell, danke. Berührt es dein Herz? Nee, weil du siehst ja schon, der hat es ja nicht mal richtig angeguckt. Ich spüre doch, dass es ihn nicht interessiert. Was glaubt ihr, wie es Jesus geht? nicht das Lippenbekenntnis zählt, sondern das Danke aus dem Herzen. Das ist, was zählt. Matthäus 25, ab Vers 31. Das machen wir noch ganz schnell. Wisst ihr, wir alle haben einen Plan. Habt ihr einen Plan, bevor es hinwirfst, Tina, wart kurz. Habt ihr einen Plan für dieses Jahr? Habt ihr euch was vorgenommen? Ein weises Sprichwort sagt, wenn du keine Ziele hast, kommst du nirgends an. Was ist dein Ziel für dieses Jahr? Hast du Pläne? Willst du freier werden? Willst du gesegneter werden? Willst du Sünde loslassen? Willst du mehr Frucht haben? Möchtest du dich beruflich verändern? Möchtest du mehr für Jesus tun? Möchtest du ein besserer Papa sein, eine bessere Mama oder keine Ahnung, was ist das? Tausende Punkte, die dich vielleicht beschäftigen. Du musst einen Plan machen und am besten machst du den zusammen mit Jesus. Sagen, Jesus, was ist der Plan für dieses Jahr? Zu mir hat er gesagt, du musst größer denken. Ich mache noch keine Pläne jetzt, weil ich sage, ich muss erst das größere Denken verstehen. Aber dann, glaube ich, kommen die Pläne. Und dann kommen Dinge. Und dann bewegt sich was. Aber ich sage euch was, der Himmel hat einen ganz anderen Plan. Der Himmel hat einen ganz anderen Wunsch, was passiert, wie das, was wir wollen. Das größte, schönste und wichtigste Ereignis in der ganzen Schöpfungsgeschichte steht unmittelbar bevor. Der ganze Himmel ist in Beschäftigung. Es gibt im Himmel keinen Engel, dem es langweilig ist. Die sind alle in Vorbereitung für das Hochzeitsmahl des Lammes. Und es steht immer näher davor. Jeden Tag sind wir Tag näher dran, wo Jesus wiederkommt und seine Braut holt. Und ich bin mir sicher, Jesus kann es kaum erwarten. Nur der Vater kennt die Stunde, das wissen wir. Aber Jesus ist fertig geschmückt, er hat den Anzug an. Guck mal, so Sendungen über Hochzeiten, wo der Braut und der Bräutigam sich noch nicht gesehen haben. Ah, wie er wohl aussieht, was sie wohl für ein Kleid anhat. Oh, an den Schmuck und Parfüm und gebadet und in Milch gewachst und keine Ahnung, was da alles abläuft. Nur, dass man gut riecht. Genauso geht's Jesus. Jesus ist ready, er ist bereit für seine Braut. Aber die Braut ist noch nicht bereit. Sie stinkt noch ein bisschen. Sie hat noch zu viel Sünde an sich kleben. Sie hat noch zu viel Selbst. Ne? Die Braut hat noch nicht begriffen, ich heirate in einem Tag. Die Braut wurschtelt noch überall rum. Und die drumherum sagen, hey, du musst zum Friseur, du musst... Ne, ne, ne. Die Braut, ja, hat noch Zeit. Versteht ihr im übertragenen Sinn, was passiert? Wir beschäftigen uns mit der Welt, was in der Welt passiert. All die Umstände, die da draußen passieren, passieren, damit die Leute in Angst und Schrecken kommen. Es muss so sein. Je mehr sie Gott verlassen, desto mehr wird Gott ihnen zeigen, was passiert, wenn er sie verlassen würde. Versteht ihr? Die Rente ist nicht mehr sicher. Früher hast du beim Daimler gelernt und bist beim Daimler in den Sarg. Die Zeiten sind vorbei. Es ändert sich alles radikal in diesem Land. Im Januar 24 kommt eine neue Steuer für die Häuser. Es kommt so viel auf Leute zu. Selbst die Reichen, auch die Hausbesitzer werden sich wundern, wie viel der Staat ihnen wieder wegnehmen wird. Ihr werdet euch wundern, was alles kommt. Ist alles schon beschlossen, Gesetze beschlossen. Das Recht, dass dein Haus unversehrt ist. Die dürfen dein Haus stürmen. Wir haben ein neues Gesetz, wo die Polizei dein Haus stürmen darf, wenn sie Verdacht haben, dass du eine Infektion hast. Ich könnte euch Sachen erzählen, ihr würdet euch wundern. Das ist nicht, wir haben auch keine Demokratie mehr, das habt ihr ja schon gemerkt. Wie sie im Fernsehen sitzt, Frau Baerbock, was meine Wähler wollen, interessiert mich nicht, ich mach, was ich will. Das ist Demokratie, so verstehe ich es auch. Stehen hin und schwören zum Wohle des deutschen Volkes. Nee, ist klar, wer das deutsche Volk ist, weiß man nicht bei denen. Und wenn wir auf all diese Sachen schauen, dann kommt wieder Angst. Dann passiert genau dieses Programm, was ich euch vorhin gesagt habe. Lass ich zu, lass ich nicht zu. Die Bibel sagt, ich bin jung gewesen und alt geworden, aber ich habe nie einen Gerechten um Brot betteln sehen. Kennst du diese Bibelstelle? Das ist eine der wichtigsten Bibelstellen in meinem Leben. Und auch seine Kinder habe ich nie um Brot betteln sehen. War übrigens letzte Woche auch in den Psalmen. Der Gerechte, wer ist der Gerechte? Das steht im alten Bund schon. Wir sind noch viel gerechter. Der Gerechte ist jung gewesen und alt geworden, aber ich habe ihn nie um Brot betteln sehen. Jetzt kannst du sagen, ja, Amen, das bin ich. Wie das passiert, weißt du nicht. Oder du sagst, oh je, und schon geht's wieder los. Das macht Jesus keine Ehre. Wenn wir Angst zulassen, bedeutet es, dass wir sagen, Jesus ist nicht stark genug. Denk mal drüber nach in der Tiefe, stimmt's? Egal, welche Angst du zulässt, sagst du, vielleicht musst du operiert werden. Wenn ich operiert werden muss, ich bete für die Heilung. Wenn die Heilung sich nicht manifestiert, lasse ich mich operieren. Habe ich kein Problem mit. Und dann lege ich mich dahin und dann ist alles gut. Sag ich, Herr, ich befehle alles in deine Hände. Du führst die Hände vom Chirurg und alles wird gut. Und so war es bis jetzt jedes Mal. Nach meiner letzten OP, die Leute wieder, wo so mit, oh, hast du keine Angst gehabt? Oh, ich liebe diese Frage. Nein, habe ich nicht. Und wenn ich merke, die Angst will kommen, dann sage ich raus. Ich mache das wie der Supermarkt mit den Hündchen. Da steht ein Schild außen, muss leider draußen bleiben. Und so muss das in deinem Herz stehen, dass du die Angst nicht zulässt. Amen. Der Himmel wartet auf dieses Ereignis. Vers 31, jetzt darfst du. Matthäus 25, 31. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit, nicht in Schwachheit. Zum ersten Mal kam er in Schwachheit, aber im zweiten Mal kommt er in Herrlichkeit. Und alle Engel mit ihm, mit allen Engeln. Auf einen Mensch kommen mindestens 10 Engel. Mindestens. Das sind ein paar Milliarden Engel, die da mit Jesus kommen. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Amen. Und ich glaube, das sind sogar noch ein paar mehr. Mit allen Engeln mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und alle werden sehen, die Moslems, die Buddhisten, die Gottlosen, die Rocker und wie sie alle heißen, werden alle Jesus auf dem Thron sehen und sagen, oh, der Nazarener ist doch der König der Könige. Und jedes Knie wird sich beugen und jeder Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist. Amen. Jetzt noch nicht, aber der Tag wird kommen und wir sind dabei. Und alle Völker, sag mal alle Völker, von Adam an bis heute, werden vor ihm versammelt werden, ob sie wollen oder nicht. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird trennen. Und am Anfang stehen wir noch zusammen. Die Leute aus dem Himmel und die Leute aus der Hölle. Und dein Kumpel, der sich nie bekehrt hat, wird vielleicht sogar neben dir stehen, stinken nach Schwefel und was weiß ich. Und du stehst da und riechst wunderbar und er sieht dich und denkt sich, oh, der hat gut gewählt, ich schlecht. Und dann wird Jesus sagen, auseinander, ihr gehört nicht zusammen. Okay? Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Vers 34. Da wird dann der König sagen, der König Jesus, der König, wird sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Versteht ihr diesen Vers, Leute? Das bist du und ich. Sind wir in dieser Welt Könige oder irgendwie berühmt? Nein. Aber wir sind bei Gott berühmt und bei Gott Könige. Amen. Kommt her zu mir. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Leute, das ist der Burner. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und seid zu mir gekommen. Seht ihr, wo der Fokus ist bei Gott? Das ist nicht das Programm der Welt. Da gibt es keine Oscars. Da gibt es keine Echo-Verleihung. Die Reichen feiern die Reichen. Die Berühmten feiern die Berühmten. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge raus. Aber du, der du irgendwo irgendeinem No-Name Gutes getan hast, ist aufgeschrieben im Himmel. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? Wann haben wir dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meiner geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Siehst du, wie Gott es sieht? Du musst nicht immer bewundert werden, nicht immer einen Dank kriegen und nicht jeder muss mitbekommen, weil jedes gutes Tun wird einmal belohnt. Haben die Leute dich hier beklatscht, ist dein Lohn im Himmel weg. Merkt ihr das? Wo waren wir? 40. Und der König wird antworten und ihnen sagen, weil ich sage euch, was ihr getan habt, einem diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Auch wieder eine Entscheidung täglich. Wir halten uns lieber zu den Hohen, zu den Reichen, zu den Schönen. Ne? So grundsätzlich sind wir alle ein bisschen ehrlich. Aber wenn du was einem Geringsten machst oder jemand Neues, der hier reinkommt und du sagst, na, ich gehe jetzt hin und sag Hallo, nehme ihn in den Arm oder sag herzlich willkommen, das hast du, dann ist das etwas, was Jesus sieht. Und vieles, vieles mehr, muss ich euch nicht erklären, ihr wisst, um was es geht. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg, von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Seht ihr das? Diese Aussage ist immens wichtig. Das ewige Feuer, die Hölle, hat Gott nicht für die Menschen gemacht, ursprünglich, sondern für den Teufel und seine Engel. Aber alle, die dem Teufel nachfolgen, die den Vater der Lüge annehmen, anstatt den Vater des Lichts und der Wahrheit, müssen in die Verdammnis. Okay, Vers 42. Denn ich bin hungrig gewesen, ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank im Gefängnis gewesen, ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig, durstig, fremd, nackt, krank oder im Gefängnis gesehen und dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe und die Gerechten ins ewige Leben. Krass, oder? Da muss man nichts mehr dazufügen. Da kann man doch nur sagen, danke Jesus, dass ich gerettet bin. Danke, dass du in mein Leben kamst. Und dann sagen, Herr, zeig mir die Geringen. Zeig mir das, ich will mich ändern. Wo ist ein Geringer? Vielleicht nicht, jeder denkt sofort an einen Bettler in der Fußgängerzone. Das sind manchmal richtige Mafia-Gangs, da brauchst du nicht immer was geben, frag den Heiligen Geist, weil die geben da hinten dran, irgendwo steht da aufpassen, dann nimmt sofort weg, was die gekriegt haben. Da finanzierst du die Mafia, nicht den Obdachlosen. Lass das zeigen vom Heiligen Geist, woher, wo, wie, was, wenn es denn so sein soll. Es gibt so viel Not da draußen, da musst du nicht lange beten, zeig mir, Herr, wo ist es. Das wird so viel sein, dass vielleicht wieder betest, sagst, Herr, jetzt ein bisschen langsam, ist mir gerade too much. Ja? Aber du musst die Bereitschaft haben, in deinem Herzen zu sagen, ich bin bereit, da reinzugehen. So, zum Abschluss. Wollen wir aufstehen, beten? Wollen wir dem Herrn Antwort geben? Für das, was ich am Anfang gesagt habe, wollen wir das Größere sehen? Wollen wir uns entscheiden dafür? Beten wir miteinander. Vater, wir entscheiden uns hier als Church at the River und als Individuum, dass wir das Größere sehen wollen. Wenn du das willst, bete es mit. Du darfst auch nicht mitbeten, wenn du noch nicht so weit bist, dann ist das völlig in Ordnung. Aber wenn du so weit bist, sag, Vater, ich möchte deinen Plan sehen, ich möchte das Größere sehen, ich möchte eine Vision bekommen für das, was du vorhast, für diese Zeit, für Deutschland, für meine Familie, für meinen Arbeitsplatz, für meine Nachbarn, für meine Stadt, für meine Gemeinde, für mein Umfeld, für die Menschen, die mich kennen. Vater, zeig mir, was dein Plan ist. Lass mich das Licht sehen. Lass mich fliegen wie ein Adler. Lass mich von oben sehen. Lass mich wieder Freude haben. Die Freude an dir ist meine Stärke. Vater, ich entscheide mich heute Morgen gegen jede Form der Depression, gegen jede Form der Angst und der Not. Ich bin zur Freiheit berufen in Christus Jesus. Und ich möchte sehen, ich möchte mit dir fliegen. Herr, lass mich neu fliegen, lass mich neu sehen. Und ich entscheide mich jetzt als ein Startpunkt, jetzt im Januar 23, für dieses Jahr, dass ich das Größere sehen will und das Größere durchbeten will. Vater, ich entscheide mich, mehr zu beten, nicht mehr Worte zu machen, sondern mehr zu beten, das Wahrhaftige zu beten. Auch dazu brauche ich deine Hilfe, das Wahrhaftige und Echte zu beten, das, was auf deinem Herzen brennt, das, was du mir zeigen willst, wie ich beten soll, was ich beten soll, wie lange ich beten soll, wann ich beten soll. Herr, mach mich gehorsam, gib mir ein gehorsames Herz und gib mir Freude fürs Gebet, Herr. Herr, da, wo Gebet keine Lust macht, mach, dass das ab jetzt Lust macht, dass ich Freude daran habe, die Dinge zu beten, die dir wichtig sind, die dir auf dem Herzen brennen. Herr, lass mich eine Freude für dich sein. Herr, lass 23 ein Jahr der Freude werden für mich und für mein Umfeld. Schließ meinen Mund vom Fluchen und Schimpfen und öffne mein Herz für die Dinge, die dir wichtig sind. Und ich sage danke, Herr, dass du mich ja beten lässt und dass du mich mit hineinnimmst in deine Geheimnisse und deine Pläne, Jesus. Danke, Jesus. Vater, und ich entscheide mich auch in Jesu Namen, die Sünde loszulassen. Überall, wo noch Sünde ist, wo die Sünde noch mich umstrickt, wo noch Lust ist, wo noch Begehrlichkeiten sind, wo Begierde noch sitzt. Vater, reinige mein Herz von Begierden. Reinige mein Herz von der Lust am Bösen. Reinige mein Herz, meine Seele und meinen Leib von der Lust, von der Fleischeslust, von den bösen Dingen, von Begierden, von Dingen, die unrein sind, die unheilig sind, die böse sind, von allen Dingen des Fleisches, Neid, Eifersucht, Streit. Vater, all das soll gehen und reinige mich dieses Jahr. Mach mich zu einem heiligen Gefäß, zu einem Wohlgeruch vor dir. Lass mich ein Beter sein, der dir gefällt. Lass mich ein Kind sein, was dir Ehre bringt, wie wir gerade gelesen haben, wo Jesus sich freut, wo er versteht, warum er gelitten hat, weil du frei gemacht bist zu jedem guten Werk. Und danke, dass dein Wort sagt, ich bin eine neue Schöpfung, das Alte ist vorbei. Das, was noch sündig ist, das Fleisch. Und das Fleisch geht jetzt heute unter meine Füße. Heute ist ein Startpunkt, wo das Fleisch unter meine Füße muss. Halleluja. Und jede Form der Depression und der Angst gehört nicht mir. Bekennt es. Jede Form der Depression und der Angst gehört nicht mir. Ich weigere mich ab jetzt in Jesu wunderbarem Namen, Depression oder Angst als mir gehörend anzunehmen. Es gehört mir nicht. Christus lebt in mir und er ist stärker als der, der in der Welt ist. Der, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Jesus hat keine Depression und er gibt keine Depression. Somit ist der Autor der Depression der Feind und nicht Christus. Halleluja, ich bin frei gemacht von jedem falschen Leiden, von jeder falschen Krankheit, von jeder Traurigkeit. Einsamkeit geht jetzt weg in Jesu Namen. Sagt es laut. Einsamkeit geht aus meinem Leben jetzt raus. Neue Freundschaften kommen, neue Menschen kommen, neue Kontakte kommen, göttliche Kontakte. Halleluja, Halleluja. Jede Form der Minderwertigkeit geht. Ich brauche keine Drogen, ich brauche keinen Alkohol, um meine Emotionen abzutöten oder meine Einsamkeit. Das ist alles gebrochen jetzt in Jesu wunderbarem Namen. Danke, Vater, dass du den Heiligen Geist beauftragst, darüber zu wachen und dass ich ein Sieger bin in Christus Jesus. Ich bin ein Überwinder und ich überwinde weit. Und ich bin ein Gläubiger und alles ist möglich dem, der da glaubt. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist ein Neubeginn, Herr. Heute gehe ich in eine andere Richtung. Ein Startschuss. Ein Startschuss. Halleluja. 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 Danke, Jesus. Halleluja. Preis sei dir. Danke, Jesus, für deine Liebe, die ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist. Danke für Durchbrüche und danke für Zeugnisse zum Ende des Jahres. Halleluja. Danke, dass dein Feuerwerk nicht am Anfang ist, sondern am Ende. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, dass wir mit dir feiern werden. Halleluja. Halleluja. Amen. Yes.